Also ich freue mich besonders, dass Sie, Frau Dr. Stafelfeld, heute zu uns gekommen sind. Natürlich kommen Sie als Mitglied der Stadtregierung, der Landesregierung, und besonders deshalb, weil Stadtentwicklung Ihr Aufgabengebiet ist. Stadtentwicklung heißt ja Städtebau, Stadtgestaltung, die Zukunft gestalten, Schönheit mit Nutzen verbinden. Frau Dr. Stafelfeld ist Kunsthistorikerin. Ohne Geschichte gibt es keine Gegenwart. Eine Stadt schafft Identität, weil in ihr Erinnerungssignale stehen. Die Stadt ist die Organisationsform oder die Organisationsform der Menschen, die Zugehörigkeitsgefühle, andere von Heimat sprechen, zulassen. Wenn ein Gebäude in einer Stadt oder in einem Stadtteil ein Signal für die Erinnerung ist, ist das Gebäude immer von großer Bedeutung, wie dieses. Und Dr. Stafelfeld ist als Kunsthistorikerin ist deshalb ein Glücksfall für uns und wohl auch für ihr Amt, weil sie die Erinnerung, das Wissen um die Vergangenheit, die eines Tages Geschichte wird, mit den Anforderungen des Städtebaus verbindet. Der türkische Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk hat in seinem Buch Istanbul Erinnerung an eine Stadt in wunderbarer Weise davon gesprochen, dass in seinem Bewusstsein immer die Topografie der Stadt schwebt und ihn führt. Er erinnert sich an die Gassen, in denen er in der Jugendfeste gefeiert hat und welche Gassen es gab und welche Gassen es noch gibt. Uwe Timm, ein deutscher Schriftsteller, der in der Osterstraße am Schulweg wohnte, hat diese Straße in seinem Werk beschrieben und vertieft damit unsere Erinnerung an die Osterstraße. Die Osterstraße ist die Hauptgeschäftsstraße von Eimsbüttel. Wir wissen, dass Eimsbüttel, wir haben es eben auch von München gehört, dass Eimsbüttel am Anfang des 19. Jahrhunderts ein Dorf war, etwa mit 600 Einwohnern. Im Zuge der Industrialisierung und durch den Einfluss und die Nähe zur Stadt Hamburg, Toröffnung, Freihafen und so weiter, ist Eimsbüttel zu einem großen Stadtteil geworden. Anfangs gab es hier Landhausbesitzer wie die Familie Lutherhut, später Immobilienbesitzer wie Tornquist oder Dormann. Die Mietshäuser und Mietskasernen, also diese Schiffsbauweise bauten, aber auch schöne Straßen, in denen viel Grün wuchs. Als die Innenstadt modernisiert wurde, als die Gängeviertel in der Mönckebergstraße und in der Speicherstadt beseitigt wurden, wurden die Hafenarbeiter, die dort wohnten, nach Eimsbüttel umgesiedelt. In Mietskasernen oder jedenfalls in Mietshäuser ohne Vorgärten, wie in der Schwengestraße, das kann man noch heute besichtigen, und das ist heute eine sehr beliebte Wohnstraße, und in Wohnungen, die damals kein eigenes Bad hatten. Dafür kam später das Freibad Kaifu und das Hallenbad mit Einzelbädern in der Hohen Weide. Das war auch das Schwimmbad, wo ich als Schüler ja, hingehen damals. Das in der Nachkriegszeit, wo es vieles nicht gab, sondern hauptsächlich Trümmer. Zur Geschichte gehört auch der Heushof, der neben dem heutigen Henry-Fahl-Park lag. Er war ja der Vergnügungsort sowohl für die reichen Söhne Hamburger Kaufleute, aber später auch für die Offiziere der französischen Besatzung. Hamburg war ja mal eine französische Provinz. Eine schöne Verbindung oder eine nicht schöne, das muss man neu bedenken. Der Henry-Fahl-Park, an dem also dieser Holzhof lag, war lange Zeit ein Straßenbahndepot. Und nach dem Bebauungsplan von 1971 sollte dort eine Straße gebaut werden für den Anlieferverkehr, für Geschäfte, die eben dort anliegen. Niemand möchte diesen Bebauungsplan heute realisieren. Aber er ist immer noch da und Diskussionsgrundlage für einige Dinge, die mir nicht immer gefallen. In den 20er Jahren von Eimsbüttel, war Eimsbüttel das rote Eimsbüttel, in dem Sozialdemokraten und Kommunisten wohnten und von dem aus der Hamburger Aufstand begann. 1923 marschierte nicht nur Adolf Hitler auf die Feldherrnhalle zu, sondern setzte die Regierung ab, die in Bayern und die im Reich, sondern es sammelten sich auch Kommunisten unter Ernst Thälmann, um die Revolution in Hamburg zu versuchen. Und wer das wer eins von der Geschichte kennt, weiß, dass damals diese Polizeiwache in der Mückenkampfstraße besetzt wurde. Das gehörte zu den politischen Erinnerungen. Und die Mutter von Wolf Biermann war damals eine Botin zwischen den verschiedenen kommunistischen Gruppen, die Hamburg zu einer neuen Stadt machen wollten. Nach dieser Zeit, nach 1925, heißt das, wo ja eine andere und bessere Währung eingeführt wurde, nach dieser Zeit plante der Architekt Schneider das Eckgebäude mit dem MLK-Kino. In diesem Kino, das möchte ich noch nachfragen, in diesem Kino wurden die ersten großen Tonfilme gezeigt von vielen amerikanischen Schauspielern. Und es wurden natürlich nach 1933 die großen UFA-Filme gezeigt, die Goebbels initiiert hatte, um das deutsche Volk in einem neuen Bewusstsein zuzuführen. Mit Unterstützung des damaligen Stadtbaumeisters, heute sagen wir Oberbaudirektor Schumacher, sollte das Gebäude den Stadtteilcharakter von Eimsbüttel in einer Großstadt symbolisieren. Denn die Häuser da hinten, Schwinkelstraße und so, die waren eben alle kleinere Wohnungen, kleinere Zimmer, viele Kinder. Das musste hier nicht sein. Hier gab es eben große Läden. Es sollte ein Zentrum schon werden, 3- und 4 Zimmerwohnungen. Und es gab vor allen Dingen eben das MLK-Kino. Und schon damals sammelten sich viele Geschäfte in der Osterstraße. Hier wohnten auch viele kleinbürgerliche jüdische Familien, wie die Familie von P.G. Parnas, der jetzt 90-jährigen Schriftstellerin, Hamburger Schriftstellerin, berühmt geworden mit ihrem Buch über Prozesse 1992, die viele Auszeichnungen, darunter die Biermann-Rathke-Medaille, erhalten hat. Ich selbst habe damals die Laudatio gehalten. 1939 begann der Krieg und 1943 war die Herrlichkeit hier zu Ende. Das Gebäude wurde ausgebombt, es blieb die Ruine. Nach 1945 erhielt der Verwalter immer wieder Aufforderungen, loses Mauerwerk abzuschlagen und doch mal irgendetwas zu tun, wie das ja immer mal so kommt. Nach dem Bau dieses besonderen Gebäudes im Jahre 1928-29, dessen Fassade allein ein Werk der Fantasie und großen Gestaltungskraft von Schneider ist, und nach der Zerstörung durch Bomben war nun der Wiederaufbau im Jahre 1951-52 durch Friedrich G. Grunewald, mein Vater, ein großes Ereignis für den Stadtteil. Die meisten Wohnhäuser in Eimsbüttel waren zerstört und die Grundstücke konnten deshalb nicht sofort neu bebaut werden, weil die Behörden an neuen Bebauungsplänen arbeiteten. Es sollten keine Mietskasernen mehr geben, sondern viergeschossige Gebäude. Es sollte heruntergezogen werden, es sollte viel Grünflächen frei entstehen. Für das Karl-Schneider-Gebäude brauchte man glücklicherweise keinen Bebauungsplan. Denn die Ruine stand und es war nur eine gute individuelle Bauplanung nötig. Natürlich gab es damals Veränderungen. Aus den großen Wohnungen wurden kleine Wohnungen gemacht. Im Dachgeschoss gab es sogenannte Einraumwohnungen. Schöner Begriff, das waren einzelne Zimmer mit gemeinschaftlichen Toiletten. Aber viele Menschen rissen sich damals um diese Wohnung, denn sie wollten aus beengten Untermietverhältnissen oder aus Nissenhütten heraus und eine eigene Wohnung haben. Und viele von denen haben ja noch viele, viele Jahre, in die 50er Jahre hinein und fast in die 60er, in Nissenhütten gewohnt, sehr beengt mit 3, 4 Familien in einer Nissenhütte. Und man hatte immer nur ein großes Zimmer und da waren aber auch die Kinder und man war mit 4, 5 Leuten in so einer sogenannten Wohnung. Es war die Nissen sind ja Blechcontainer für Ausgebombte und Flüchtlinge, so benannt nach dem Erfinder Peter Norman Nissen, einem kanadischen Ingenieur und Offizier aus dem Ersten Weltkrieg. Also man merkt ja auch immer, was andere uns ja sagen, Kriege für so Fantasie in der Not. Aber wir haben auch Fantasie ohne Kriege. Ich selbst habe die Ruine von Karl Schneider noch gesehen, bin auch da herumgegangen und vor allen Dingen auch in der Eingangshalle vom Lichtspielhaus. Denn damals war ja in der ganzen Umgebung waren ja entweder Trümmergrundstücke oder abgeräumte Trümmergrundstücke. Und ich habe in der Zeit auch, im Alter von 14 oder 15 Jahren, die Fotos gemacht von dem Bauablauf, die in dem Film von V. Birgit Tschupel zu sehen sei, zu sehen sind, mitzusehen sind. Der Wiederaufbau 51-52 war die Geburtsstunde für die zentrale Geschäftsstraße von Eimsbüttel, die Osterstraße. Die Osterstraße ist zum Zentrum geworden, damit, jetzt habe ich ihn vergessen, das Beispiel. Jetzt habe ich das falsch gemacht. Die Osterstraße ist damals zum Zentrum geworden und alsbald kam, also nachdem dieser Bau fertiggestellt war, wurde danach im selben Jahr 1951 gebaut Karstadt. Das heutige Karstadt-Gebäude ist nicht identisch, nur im Stil ein identisch. Und bestimmt kein Wunderwerk der Ästhetik, aber es steht dort und wird irgendwie auch nochmal in anderer Weise verbaut werden müssen. Und der nächste große Bau war 1971 das Hochhaus von Edula. Das Hochhaus von Edula kriegte einen ganz neuen Bebauungsplan und richtete ganz zuerst ein, einen großen Platz, nämlich den Fanny Mendelssohn Platz. Der Fanny Mendelssohn Platz wurde von der damaligen Kultursenatorin Frau Dr. von Lee eingeweiht. Einer der Gäste war der Ehrenbürger der Stadt Hamburg und Immobilienkaufmann Helmut Grewe, der mir erzählte, dass er hier in Eimsbüttel in der Renninger Straße aufgewachsen ist und sozusagen eine Vorliebe für einerseits für Eimsbüttel hat, weiterhin, und zweitens war er ja lange Jahre der Förderer der alten Fanny und Felix Mendelssohn Gesellschaft. Jetzt ist ja eine neue gegründet worden. Und das gab dem Ganzen nochmal eine Bedeutung, weil mit dem Namen ja auch ein Anspruch verboten ist, nämlich öffentliche Plätze zu schaffen. Und der zweite öffentliche Platz sind eben die Karl-Schneider-Passagen. Zwar ein Privateigentum, aber sie sind öffentlich, weil hier viele Leute sich aufhalten können. Hier kann man also Familien, also Eltern mit Kindern sitzen, nichts erzählen. Oder doch was erzählen. Nichts kaufen oder doch was kaufen. Man kann also an dieser Stelle sozusagen wie auf einem freien Platz sich bewegen und nicht nur in einer Einkaufsmeile. Das ist das ganz Besondere und um diesen Fanny Mendelssohn Platz muss eben auch noch einiges geschehen. Wir stehen mit dem Architekten Lindenburg immer wieder in Verhandlung mit dem Geschäftsmann um diesen Platz, die andere Seite des Platzes, vor diesem Fanny Mendelssohn schön zu machen. Bedeutsam für Eimsbüttel. Um das Zentrum noch weiter auszugestalten. Der nächste große Bau, der auch ein Zeichen ist, und wir haben das schon gehört, sind eben hier die Karl-Schneider-Passagen, die ja anfangs sehr angefeindet wurden, auch von einer bestimmten Partei, damals von der GAL angefeindet wurden, weil man sagte, der Bunker ist ein Erinnerungsstück an den Krieg und die CDU Bagger dagegen, dann habe ich damals mit den Fraktionen nicht verhandeln müssen. Die SPD sagte, wir wollen keine Erinnerungsteile. Es waren also so interessante Sachen darum herum, die aber immer wieder die Fantasie bewegten. Am Ende waren alle dafür und es wurde gebaut. Und das, was anfangs angefeindet wurde, nämlich die große Leere, hat sich ja durch den Bau, durch den antiken Limbo, zu etwas ganz Besonderem entwickelt. Weil es sozusagen fast ein italienischer Stil ist, was hier entstanden ist. Es ist eine Luftigkeit dort und man hat eben den Lust, dort hinzugehen. Jetzt möchte ich noch etwas anderes, das möchte ich hervorheben und besonders begrüßen, die Personen, die am Bau damals hier mitgewirkt haben. Und das ist natürlich in allererster Linie Architekt Rainer Limbruck, mit dem ich ja jetzt, glaube ich, schon mehr als 20 Jahre zusammenarbeite mit den verschiedenen Bauwerken und der mir diese Fantasie auch gemacht hat und auch alle überzeugt hat. Denn ich selbst hatte diese Fantasie damals nicht, ich wollte was ganz anderes, ein hohes Haus bauen, weil er hat mir eine Schönheit hingestellt. Außerdem möchte ich begrüßen einige Herren, nämlich die damals für Hochtief gearbeitet haben und die auch heute, um dieses Gebäude zu machen, die auch heute hier sind, nämlich Herr Dr. Thomas Möller, der Geschäftsführer Hamburg damals von Hochtief war, und Herrn Martin Kaltmann, der damals vom kaufmännischen Direktor war. Das scheint mir aber wichtig, dass sie heute erschienen sind, und das spiegelt sich auch darin, dass Hochtief hier einen Bauwagen aufgestellt hat und etwas über sich aussagen möchte, darunter aber auch irgendeine Brille, wo man irgendein anderes Bauwerk durch die Brille in Bewegung sehen kann. Sind diese Personen. Und dann möchte ich besonders begrüßen natürlich Frau Dr. Kübel, weil sie diesen Film gemacht hat. Frau Kübel ist Kunsthistorikerin und Literaturwissenschaftlerin und Künstlerin. Und sie hat viele solche Filme gemacht. Besonders schön sind die im Komponistenviertel über Gustav Mahler und über Hassel. Und sie hat eben für uns auch einen schönen Film gemacht, weil sie ja mit Zeichnungen, mit Text und mit Fotos arbeitet. Das werden Sie hier nachher sehen können, weil wir Monitore hingestellt haben. Und sie zeigt eben auch, wie Karl Schneider sein Bauwerk erklärt, wie Karl Schneider die Künstler, die in diesem Studio gearbeitet haben, nämlich die Beatles, Bohlen, Dieter Bohlen und Udo Lindenberg begrüßt und ein bisschen mit Daniel Berlin. Das ist eben die Kunst. Aber das ist schön, weil das zu der Erinnerung für dieses Gebäude gehört, dass große Künstler in dem Tonstudio, was aus dem Melkertino gemacht wurde, Schallplatten gemacht haben, produziert haben. Und Frau Kübel hat das in wunderbarer Weise zu zusammengefasst. Und im Übrigen, das werde ich jetzt im Einzelnen aufzählen, obwohl es schön ist, es ist so viel Fantasie losgestoßen worden, auch von denen, die hier ihre Stände gemacht haben, von dem Buchladen, von dem Kinderspielhaus hier und auch von der Purpurrolle. Das ist ja eine Frau, die große Fantasie hat, die viel für alles tut. Ja, dann hoffe ich, dass also die Karl-Schneider-Passagen noch lange hier stehen. Und vielleicht auch einen Anstoß dafür geben, dass die überliegende Gelände, tippelt das ja mal an, mit in Schönheit zu entwickeln. Denn im Augenblick ist der Henry-Fahrpark ziemlich verwahrlos und kein einladender Platz. Wir brauchen hier in Einzelnen öffentliche Plätze, auf die jeder Mann Zugriff hat oder hingehen kann oder sitzen kann oder rauchen oder spielen oder was weiß ich. Und ich hoffe also, dass dies recht lange steht, noch viele Jahrzehnte, beide natürlich, viele Jahrzehnte oder auch viele Jahrhunderte. Ich danke.